den großen Bogen der Menschheitsgeschichte zeigt. Den Bogen, den Gott mit uns Menschen schreibt, die Geschichte von Anfang bis am Ende. Und auf wirklich unkonventionelle und auch originelle Art und Weise wurden uns diese große Geschichte vor Augen geführt. Ich möchte euch nun mitnehmen in diese Geschichte. Das Videoclip dauert gut 5 Minuten. Lasst es euch reinziehen.
Es gibt Bäume, Flüsse, Berge, aber mein Verständnis von Gottes Welt ist ein bisschen undeutlich.
Was wir in der Bibel dazu finden, sind Bilder, die versuchen, uns Gottes Welt näher zu bringen, die für uns sonst eigentlich unvorstellbar ist.
Es sind also zwei ganz unterschiedliche Welten.
Ja, sie sind schon von ihrer Natur her sehr unterschiedlich. Aber was wirklich interessant ist, in der Bibel sind es nicht immer getrennte Welten. Stell dir Himmel und Erde also eher als zwei Dimensionen vor, die an ein und demselben Ort ineinander greifen können.
Wir reden oft davon, dass man in den Himmel kommt, wenn man stirbt, aber dass Himmel und Erde sich überlappen, habe ich noch nie gehört.
Was ziemlich verrückt ist, denn die biblische Geschichte dreht sich genau darum, die Vereinigung von Himmel und Erde. Wie beide einmal völlig vereint waren, dann aber getrennt wurden und wie Gott sie jetzt wieder vereinen will.
Gehen wir nochmal zurück zum Anfang, als Himmel und Erde noch völlig vereint waren.
Ganz am Anfang der Bibel wird der Garten Eden nämlich so beschrieben. Es ist ein Ort, wo Gott zusammen mit den Menschen in perfekter Harmonie wohnt, ohne Trennung. Die Menschen gestalten diese Welt als Gottes Partner, damit die Welt aufblüht und wunderschön wird.
Aber wir Menschen hatten unsere eigenen Vorstellungen. Wir wollten Gott lieber draußen haben und eine Welt ohne ihn erschaffen.
Ja, und so haben wir jetzt zwei getrennte Welten. Die Bibel gebraucht viele verschiedene Begriffe und Ausdrücke, um diese Welten zu beschreiben und klar zu unterscheiden.
Du hast vorhin gesagt, dass die Welten trotzdem ineinander greifen können. Erklär mal, wie das geht.
Dafür müssen wir jetzt über Tempel reden. Denn in der biblischen Welt erfährt man Gottes Gegenwart, indem man einen Tempel betritt. Hier treffen Himmel und Erde aufeinander.
In der Bibel werden zwei Arten von Tempeln beschrieben. Der eine ist die Stiftshütte, mehr oder weniger ein Zelt, das Mose aufgestellt hat. Und der andere Tempel ist ein beeindruckendes Gebäude, das Salomo baute.
Diese Tempel wurden mit Obstbäumen, Blumen und Engelsstatuen geschmückt und mit Gold und Juwelen dekoriert. All das wurde so gestaltet, um einem das Gefühl zu geben, zurück im Garten Eden zu sein. In der Mitte des Tempels gab es den Bereich, der das Allerheiligste genannt wurde. Man könnte ihn den Hotspot von Gottes Gegenwart nennen.
Wir können dort also wieder ganz nah zu Gott kommen.
Nicht so schnell, denn mit dem Tempel kommt auch ein Problem. Gottes Bereich ist gefüllt von seiner Gegenwart, also auch mit Güte, Recht und Schönheit. Aber der menschliche Bereich ist voll von Sünde, Unrecht und allen hässlichen Folgen.
Aber wie können sich diese Bereiche überschneiden, wenn sie wegen ihrer Unterschiede so im Konflikt stehen?
Die Lösung lautet durch Tieropfer.
Das klingt ja schräg. Was haben denn Tieropfer damit zu tun?
Man könnte die Idee von Tieropfern so beschreiben. Wenn das Tier stirbt, ist es so, als würde es die Sünde aufsaugen und so einen sauberen Bereich hinterlassen. Dort haben wir die Freiheit, in den Tempel zu gehen, um in Gottes Gegenwart zu sein.
Gut, wenn ich Israelit in Jerusalem bin, wäre es also möglich, in Gottes Gegenwart zu sein. Aber du hast gesagt, in der Bibel geht es um die Wiedervereinigung von Himmel und Erde, oder?
Stimmt. Liest man die Geschichte dann weiter, begegnet man im Neuen Testament Jesus. Im Evangelium von Johannes wird behauptet, dass Gott in Jesus Mensch wurde, um unter uns zu wohnen. Das Wort wohnen ist hier sehr auffällig. Wörtlich bedeutet es, dass er seine Stiftshütte bei uns aufstellt. Johannes will damit sagen, dass Jesus selbst ein Tempel ist. Er ist der Ort, wo sich Himmel und Erde überschneiden.
Interessanterweise bleibt Jesus nicht an diesem sicheren und sauberen Ort. Er zieht durch die Gegend und verbringt Zeit mit Sündern, heilt Menschen von Krankheiten und vergibt ihnen ihre Sünden.
Im Grunde schafft er kleine Himmelsbereiche, wo Menschen in Gottes Gegenwart sein können und das mitten in einer Welt voller Sünde und Tod.
Außerdem erzählt er überall davon, dass das Reich des Himmels nah ist.
Und er sagt seinen Jüngern, sie sollen regelmäßig beten, dass Gottes Reich kommen und sein Wille geschehen soll. Wie im Himmel, so auf Erden.
Viele fühlen sich jedoch von Jesus bedroht, sodass sie ihn töten. Der Plan, Himmel und Erde zu vereinen, scheint gescheitert zu sein.
Allerdings sollten wir da zurück zu einer Szene springen, wo Johannes der Täufer über Jesus sagt, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt.
Jesus wird also nicht nur als der Tempel vorgestellt, sondern genauso auch als das Opfer im Tempel.
Genau. Das Kreuz ist also der Ort, an dem Jesus die Sünde aufsaugt, um einen reinen Ort zu schaffen, der nicht wie bei den Tieropfern räumlich begrenzt ist. Das Opfer von Jesus hat die Kraft, sich immer weiter auszubreiten und Himmel und Erde immer mehr zu vereinen.
Das klingt genial, aber eine Frage habe ich doch noch. Was passiert, wenn ich sterbe? Ziehe ich dann nicht in die himmlische Welt um und bin bei Jesus?
Ja, im Neuen Testament steht an einigen Stellen, dass Christen nach ihrem Tod bei Jesus im Himmel sein werden. Aber das ist nicht der Schwerpunkt der Bibel. Es geht vielmehr darum, dass Himmel und Erde durch Jesus vereint werden und komplett ineinander greifen. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Im Buch der Offenbarung wird uns jetzt dieses wunderschöne Bild vom Garten Eden in Form einer Stadt präsentiert. Diese Stadt schließt die Zeit von Sünde und Tod ab, indem die ganze Weltgeschichte Erlösung und eine Neuschöpfung erlebt. Und dann werden Gottes Welt und unsere Welt wieder vollständig vereint sein.
Ich werde auf alle Punkte eingehen, sondern ich möchte ein paar Dinge herausnehmen, die mich selber sehr bewegen. Vielleicht hast du etwas anderes, das dir nun ganz wichtig geworden ist. Himmel und Erde. Der Tempel als Ort, wo sich Himmel und Erde überschneiden oder treffen. Wenn man diese Geschichte vor uns hat, dann kommt für mich irgendwie das Herz Gottes so stark zum Vorschein, nämlich sein unbedingter Wille, mit uns Menschen zusammen zu sein. Die ganze Geschichte, die ganze Bibel spricht eigentlich immer davon, wie Gott sich bemüht, uns Menschen zu gewinnen. Wie Gott versucht, mit uns Menschen, mit dir und mit mir zusammen zu sein. Eins zu sein, wie damals, als er gestartet hat. Er hat ja mit diesem Gedanken uns geschaffen. Lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Ein Partner, ein Gegenüber, jemand, mit der er Gemeinschaft haben kann. Deshalb ist die Bibel eigentlich eine Geschichte über eine Gemeinschaft von Gott mit uns Menschen. Damals, als er diesen Garten Eden schuf, als Gott zusammen mit dem Menschen durch den Garten spazierte, als Gott voller Stolz den Menschen seine Tiere zeigte, als er ihm die Tiere brachte und sagte, komm, wir benennen sie, wir bestimmen, was aus ihnen werden soll. Er nahm den Mensch mit hinein in die Verantwortung, in die Gestaltung der Schöpfung. Da, als Adam und Eva noch eins mit Gott waren. Und dann kam dieser Bruch, dieser unglaublich starke Bruch in diese zwei Welten, den wir da hier gesehen haben. Der Clip zeigt auf, wie Gott nun diese zwei Welten wieder zusammenbringt. Die Stiftshütte oder eben der Tempel später als Ort, wo diese Wiedervereinigung möglich wird. Himmel und Erde und einen Überschneidungs. Da überschneiden sich die Kreise. Der Tempel hatte ganz verschiedene Bedeutung. Und es ist sehr spannend, wenn man sich mal mit dem Tempel oder auch mit der Stiftshütte auseinandersetzt. All die Materialien, all die Farben, die da vorkommen, die haben alle ihre Bedeutung. Und es wäre mal eine Predigtreihe wert, sich mit diesen Thematiken wirklich auseinanderzusetzen. Der Tempel als Ort zuerst einmal, wo Gott wohnt, als Gottes Wohnung. Salomo hat Gott einen Tempel gebaut. Und bei der Einweihung des Tempels hat er selber gemerkt und sich gefragt, kann man Gott denn in ein Haus sperren? Darum sagt er selbst in der Einweihungsrede des Tempels, aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich dir erbaut habe? Gott versucht oder hat das starke Anliegen, unter uns Menschen zu wohnen. Nicht erst im Neuen Testament oder in der Offenbarung lesen wir davon, sondern bereits im Alten Testament. Wie er sagt, ich möchte euer Herr sein, ihr sollt mein Volk sein, ich möchte mitten unter euch wohnen. Aber eben deshalb, weil wir diese zwei Welten haben, weil die Welt Gottes so rein und heilig ist und die Welt der Menschen voller Sünde und Schuld, deshalb erträgt es sich nicht. Deshalb braucht es diesen Raum, diese Tempel mit der ganzen Symboliken. Der Tempel zuerst als Ort, da Gott wohnt. Aber man konnte nicht einfach so in diesen Tempel gehen. Da musste man ein Riesenritual vollziehen, eine Waschung und so weiter. Priester musste man da mitnehmen, die mussten einem dann diese Waschung vornehmen. Und das war ein Riesenritual. Aber Gott zeigte sich, ich will mit dir zusammen Gemeinschaft haben. Es gibt aber noch einen anderen Schwerpunkt. Jeder, der eben in diesen Tempel kam, der wurde auch konfrontiert mit dem Preis, was es braucht, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Es brauchte einen Preis. Das ganze leidige Thema, wir haben es im Film gesehen, mit der Tieropferung nahm ihren Lauf. Wir können uns das heute ja kaum mehr so vorstellen. Aber da mussten jedes Jahr Hunderte oder Tausende Tiere sterben für die Schuld der Menschen, damit die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Das ist unvorstellbar. Und du wurdest mit hineingenommen in diesen Opferungsprozess. Du musstest die Hand auf das Kalb legen oder auf das Schaf. Dann musstest du ihm die Kehle aufschneiden. Das war eine blutige, grausige Sache. Und deine Schuld wurde übertragen auf das Tier, damit eine Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Ich habe mir vorgestellt, wie das auch für Gott eine grausame Sache sein musste. Gott, der selber diese Tiere ja geschaffen hat, musste zusehen, wie man seine Tiere umbringen muss, damit er mit den Menschen Gemeinschaft haben kann. Es ist wirklich eine schreckliche Geschichte. Jedes Mal, wenn ich im Alten Testament lese, bin ich enorm dankbar, dass wir nun in einem neuen Zeitalter leben. In dem Zeitalter, da Jesus Christus gekommen ist. Ich habe nun vergessen, hier die Symbolik reinzuschreiben. Also, den Tempel. Die Symbolik vom Kreuz kommt nun ins Spiel. Jesus Christus, wir haben es im Film gesehen, wird nun selber Opferlamm. Jesus ist auf diese Welt gekommen, hat den Himmel durchbrochen, hat ein Stück Himmel auf diese Erde gebracht. Er als ganz Mensch, in ihm wohnt nun der Heilige Geist, ganz Mensch und ganz Gott, bei ihm überschneidet sich nun Himmel und Erde. Er kommt auf diese Welt und wird nun selber Tempel Gottes. Er kommt und er löst dieses ganze Tempelritual ab. Er sagt in Johannes 2,19, reißt diesen Tempel nieder in 3 Tagen, dann werde ich ihn aufrichten. Stellt euch nun mal vor, was das für provokante Worte waren. Das war ein Riesentempel, der da stand in Jerusalem. Viel größer als die Al-Aqsa-Moschee, die jetzt da steht. Ich glaube, fast 5-mal so groß. Da kommt Jesus und sagt, reiß diesen Tempel nieder, ich werde ihn in 3 Tagen aufrichten. Und damit sagt er etwas ganz, ganz Entscheidendes. Er sagt, ich komme als Sohn Gottes in diese Welt. Und ich selber werde nun einen Tempel Gottes. Und wenn wir uns überlegen, was es bedeutet, was geschieht in einem Tempel Gottes, im Tempel Gottes geschieht Begegnung mit Gott, dann vereinen sich nun diese Eigenschaften in Jesus. Das heißt, Jesus übernimmt nun diese Stellvertretung des irdischen Tempels, wer mit Jesus in Kontakt kommt, kommt nun mit Gott in Kontakt. Jesus steht nun also für die Begegnung mit Gott. Während früher der Tempel das Mittel zwischen Gott und Mensch darstellte, ist es nun Jesus Christus, der diesen Tempel auf die Seite schiebt und selber quasi zum mobilen Tempel wird. Jesus sagt ja, ich bin nun der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus also wird selber Tempel. Durch Jesus kommen wir nun in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Deshalb geht keinen Weg an Jesus vorbei. Er ist die Türe zum Himmel. Das sagt er selber. Er ist das Licht der Welt. Jesus selber nimmt nun sogar die Rolle als Opferlamm ein und er durchbricht die Macht der Sünde. Er hat mit seinem Leben die Macht der Sünde durchbrochen. Und wenn wir nun unser Leben ihm anvertrauen, dann geschieht eben das, dass wir nun selber unter seine Herrschaft kommen, dass wir nun selber gerechtfertigt werden. Es ist interessant, dass Jesus im Zusammenhang mit Himmelreich eben tut Buße erwähnt. Erneuert euch, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen mit seinem Kommen. Oder das Himmelreich ist nun unter uns. Buße tun heißt, ich erkenne nun Jesus Christus als mein Retter und Erlöser. Ich erkenne ihn als dieses Opferlamm. Ich muss keine Tiere mehr opfern. Er hat für meine Schuld bezahlt. Er hat an meiner Stelle sein Leben gegeben, damit ich rein und freien Zugang bekomme nun in diese Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Wir haben diese Botschaft vielleicht schon 1000 Mal gehört. Aber es ist die zentrale Botschaft, die unser Leben freisetzt, wirklich in einer Art und Weise mit Gott zusammen zu leben, die tausende Menschen vor uns oder hunderttausende in anderen Jahren so nicht kannten. Es ist dieser neue Bund mit Jesus Christus. Bist du nun Sohn, bist du nun Tochter Gottes selber geworden, nun geschieht etwas Spannendes mit dir selber. Und das haben wir hier gesehen, auch im Film. Du wirst nun selber ein Nachfolger Jesus. Und das, was an Jesus geschah, geschieht nun selber an dir. Jetzt suche ich den grünen Stift da. Nun ist es also möglich, nicht nur Jesus ist Tempel, sondern er sagt, ich und der Vater, wir kommen und nehmen auch nun Wohnung in dir. Wir werden kommen und bei dir Wohnung nehmen. Also du selber wirst nun ein mobiler Tempel Gottes. Und es ist nun möglich, dass du in diese Welt hinausgehst als mobiler Tempel und ein Stück Himmelreich auf diese Erde bringst. 1. Korinther, wisst ihr denn nicht, dass euer Leben ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Gott ist nicht mehr an diese Gebäude gebunden. Er hat nun seine Gemeinde, seine Kinder, in denen er lebt, in denen er sich nun ausbreitet. Nachfolger von Jesus Christus, die nun in diese Welt hinausgehen und selber Tempel Gottes werden. Ein Ort, wo man Gott begegnen kann. Und das finde ich ein sehr spannender Text. Jesus selber hat dieses himmlische Leben auf diese Erde gebracht. Und das brachte ja ziemlich viel Unruhe. Er hat die Himmelskultur gelebt. Eine Himmelskultur. Wo er hinkam, hat er die Menschen in seinen Bann gezogen. Nicht wegen seinem Reichtum, sondern wegen seiner Art, weil er von einer anderen Dimension kam, weil er einen Anker an einem anderen Ort hatte, weil er nach einem anderen Maßstab lebte. Jesus als mobiler Tempel, sein Maßstab war beim himmlischen Vater, er war eins mit ihm. Und so brachte er einen anderen Maßstab auf diese Welt. Wenn wir nun in der Bergpredigt lesen, entdecken wir etwas dieser Himmelskultur. Wenn wir das so lesen, vielleicht geht es dir genauso wie mir. Da fühle ich mich eigentlich maßlos überfordert. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Wer dich auf die Backe schlägt, dem bietet die andere. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Die ganze Bergpredigt stellt für uns vielleicht eine Überforderung dar. Weshalb? Weil sie nun von dieser Himmelskultur spricht, von dieser anderen Art zu leben. Eben nicht von dieser irdischen Art, sondern von dieser himmlischen. Und es zeigt uns auf, ein solches Leben ist nur möglich, wenn wir eins werden mit Jesus Christus. Ein solches Leben ist nur möglich, wenn Jesus Christus in uns lebt und er uns regieren kann. Christ in you, Jesus in mir. Wenn ich ihm Raum gebe in meinem Leben und so eins werde mit ihm, dann kann ich anfangen, in meinem Umfeld, da wo ich bin, Himmelskultur zu leben. Dann wird mein Leben eben das, ein Tempel, wo Menschen erkennen, da ist etwas anderes, da geht etwas anderes vor sich. Der gibt nicht einfach zurück, der reagiert mit Liebe, der reagiert mit Geben statt mit Nehmen. Und das ist das, was Menschen fasziniert. Ich glaube, auch das ist schlussendlich diese Kraft, mit der wir unsere Umwelt verändern können. Es ist unser authentischer Lebensstil, in dem der Heilige Geist mehr und mehr uns regieren kann. Dass unser Wesen verändert wird in das Bild von Jesus Christus. Und wenn du nun in diese Woche hinausgehst, mit dieser Optik, mit diesem Blick, ich lebe mit einer anderen Dimension, nicht nur mit dieser irdischen, sondern mit dieser himmlischen. Ich bringe ein Stück Himmel in mein Umfeld, ein Stück Himmelreich, Himmelskultur. Ich bin überzeugt, das wird dich und dein Umfeld verändern. In diesem Lager über den Mittag wollte ich eigentlich heimgehen, also nicht heim, so ganz nach Hause, sondern mit hatten alle Glieder und Knochen weh. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Sehnen und Muskeln hatte. Und ich war wirklich völlig einfach durch. Und ich sagte das Urs, der kam auch mit, er legte die Hand auf meine Schulter und er betete im Namen Jesus, dass diese Krankheit, diese Schwachheit weg muss. Und ich blieb, es ging mir besser. Ich fuhr weiter mit den Jeeps bis am Abend. Und er hat mir geholfen, ein Stück Himmelperspektive in meine Situation zu bringen. Es braucht so wenig. Aber das ist das Stück Himmel auf Erden. Menschen, die es schaffen, nun den himmlischen Blick in meine Situation hineinzubringen. Wenn du wieder im Alltag bist, ob du im Altersheim lebst, ob du in deiner Firma am Arbeiten bist, da kommen Probleme auf, ihr wisst nicht, wie es weitergehen soll. Zahlen, die irgendwie keinen Zusammenhang geben oder finanzielle Nöte. Du bist genau die Person, die da hinein Gottes Perspektive bringt. Du bringst diese zweite Dimension hinein, diesen Himmel und sagst, und nun rechnen wir mit Gottes Möglichkeiten, nicht mehr nur mit den menschlichen. Paulus spricht hier von der irdischen und von der geistlichen, vom geistlichen Mensch und vom irdischen Mensch. Die Menschen ohne Gott, sie denken irdisch. Es ist ja logisch, sie kennen diese andere Dimension nicht. Und wenn wir nun mit Jesus unterwegs sind, er sagt, da ist ein neuer Mensch geworden, da lebt der Heilige Geist in uns, dann fangen wir an, geistlich zu denken. Wir fangen an, die geistliche Situation, die zweite Dimension in unsere Situation hineinzubringen, hineinzubeten, hineinzureden, hineinzuleben. Und ich bin überzeugt, das wird seine Wirkung haben. Vielleicht hast du eine Situation vor Augen, du weißt nicht, wie es weitergeht. Vielleicht in Beziehungen, Vielleicht hast du keine Arbeitsstelle, ich weiß es nicht. Bete Gottes Perspektive in deine Situation hinein. In der Kleingruppe, wo du bist, suche Menschen, die dir diesen Himmel öffnen, die dir diese Perspektive öffnen, dass du mit Gottes Kraft rechnen kannst. Und ich bin überzeugt, du wirst seine Kraft erfahren. Gott verlässt dich nicht. Er sagt dir, ich bin bei dir alle Tage. Näher als in dir wohnen kann er ja nicht. Also er ist immer dabei, wo du bist. Rechne mit ihm, rechne mit dieser Himmelsperspektive. Und dann wird sich unser Umfeld verändern. Vielleicht kommen wir nicht groß heraus oder sind die, welche das Fernsehen machen oder die großen Promis. Das müssen wir gar nicht. Die Bibel vergleicht das Himmelreich mit dem Sauerteig. Ich esse nicht das Brot und denke, oh, so ein guter Sauerteig. Nein, aber der Sauerteig ist da, er gärt, er macht, dass das Brot aufgeht. Und wir Christen sind nicht zum Selbstzweck da, dass wir gegessen werden, ah, so ein guter Sauerteig, sondern wir sind da, um in dieser Welt Gottes Perspektive hineinzubringen, ein Stück Himmel. Wir sind da, um den Menschen, um die Menschen in Gottes Nähe zu führen, um ihnen zu zeigen, dass die ganze Geschichte mit uns Menschen eine Liebesgeschichte Gottes an uns ist. Und ich denke manchmal, wenn die Menschen das erkennen würden, wer will denn das selber nicht? Wenn wir erkennen, was Gott für uns vorhat, was wir für eine Perspektive mit ihm haben. Dies und andere Überlegungen brachte Martial dazu, dass wir nun im März in unserem Dorf wieder zusammen eine Fußballmannschaft übernehmen. Ich hatte 10 Jahre, hatte ich das Glück, so kleine Kinder im Fußball zu trainieren. Und ich hatte, glaube ich, nie in meinem Leben so viele Gespräche mit Menschen über Gott und die Welt wie in dieser Zeit mit im Fußball. Und ich bin überzeugt, wenn wir so uns hingeben, wenn wir hingehen, eine Himmelskultur leben, so zwei Pfarrer zusammen, ich denke, das muss was bewegen. Ich komme zum Schluss. Wo hat dich Gott heute Morgen angesprochen, dir etwas aufgezeigt, vielleicht ermutigt, einen Schritt zu tun? Du kannst nun auf Gott reagieren, in 2 Minuten stille werden und Gott einfach fragen, wo willst du, dass ich vielleicht diese Himmelsperspektive reinbringe? Wo willst du mich hinsenden? Welchen Schritt ist nötig in meinem Leben? Über den Preis bezahlt hast, dein Leben zu geben anstelle von unserem Leben. Danke, dass du uns so wertschätzt, dass du in uns wohnst, dass du dich so hinunterlässt, dass du dich eins machst mit uns. Ich danke dir, Jesus, dass du uns sendest in diese Welt, als mobile Tempel, als Orte, wo Menschen dir begegnen. Das liegt nicht an uns, das liegt an dir. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Perspektiven öffnest, dass du unsere Augen öffnest, dass wir durch unser Leben gehen mit dieser Perspektive von dir. Dass wir den Menschen wirklich deine Liebe bringen. Du siehst, was uns bewegt. Segne jedes Einzelne. Amen.
Kein anderer Ort, wo die Wahrheit regiert. Ich finde Leben in deiner Gegenwart. Du kommst mit Liebe mit mir an der Stadt. Wo ist ein Gott, wo so eine Liebe zeigt? An meiner Stirn sein Leben herleitet. Der Tod ist ein und für alle Mal besiegt. Weil unser Retter nicht mehr im Grab liegt. Da ist keiner, der so liebt wie du. So liebt wie du. So liebt wie du. Es gibt nur einen, der so ist wie du. Liebe zeigt an meiner Stirn sein Leben herleiht. Der Tod ist ein und für alle Mal besiegt, weil unser Retter nicht mehr im Grab liegt. Da ist keiner, der so liebt wie du. Wie du, und so liebt dir du.